Wir von REMM möchten Sie natürlich nicht verschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir müssen Ihnen die bittere Wahrheit mitteilen.
Radio, das sind nicht nur Sie, die Hörenden, sondern auch wir, die Produzentinnen.
Sie meinen vielleicht, dass es ausreichend ist, unsere Ergüsse dem Weltäther mitzuteilen?
Wir sagen nein.
Unsere Persönlichkeiten werden in dieser monatlichen Rubrik näher beleuchtet.
Diesmal
Irmgard Lumpini.
Seit gestern sind Onkel Shiga und ich unterwegs nach Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. Vor ein paar Wochen noch fuhren wir im Dunst der Fabriken durch dicht besiedelte Industriestädte westwärts. Heute liegt die weite einer grün bewaldeten Küstenlandschaft vor uns.
Die Fahrt nach Kyushu führt uns an der zerklüfteten Küste entlang, vorüber an Teeplantagen und Olivenhainen. Auf Kyushu herrscht zu dieser Jahreszeit ein subtropisches Klima.
Wohin willst du? Erkundigt sich Onkel Shiga. Wollen wir weiter inseleinwärts fahren, die größte aller Vulkanlandschaften besichtigen? Oder willst du, dass wir zum Asoberg fahren, der von Zeit zu Zeit noch immer glühende Erdmassen spuckt? Oder zieht es sich zu den heißen Mineralquellen, deren Dämpfe wie Säulen grau und steil zwischen den Gärten der Vorstädte aus der Erde aufsteigen? Mich lockt nicht die größte Vulkanlandschaft, nicht der Feuerspein der Asoberg, noch die Rauchsäulen der Mineralquellen. Onkel Shiga weiß, was mich bewegt. Er hockt neben mir. Er, der so viel zu erzählen weiß, kann oft lange Zeit schweigen, um plötzlich im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen. Also gut, fahren wir zu den Fischern nach Taimura.
Tai heißen die gelbrot schillernden Fische, die Goldbarsche, die neben Sandalen, Heringen und kleinen dicken Tintenfischen die Netze der Fischer von Taimura füllen. Taimura ist ein Goldbarschdorf. Wie soll ich es dir beschreiben? 40 Fischerhütten, ein Gasthaus, ein Dorftempel, ein Kaufladen, eine neu erbaute Schule. Taimura ist mehr. Wir fahren im Bus die kurvenreiche Küstenstraße entlang. Blühende Azaleen umkränzen die Bucht im Mai. Jetzt brühte die Sonne über der Bucht. Am Strand hingestreckt liegen die braunen Fischerhütten im Schatten von Weiden und federbuschigen Bambuszweigen.
Es ist um die Mittagszeit, als wir ankommen. Kinder, nackt und braun gebrannt, klettern auf Booten umher, die am Strand angepflockt sind. Möwen sitzen auf den Pfählen. Sie fliegen nicht auf, als wir näher kommen. Kein Windhauch bewegt das Wasser der Bucht, sie liegt vor uns wie einem Sonnenlicht schillernder Schuppenleib. In einer der Hütten ist das Büro der Fischervereinigung von Taimura eingerichtet. Der Vorsitzende Banjo erinnert mich in der Art, wie er uns begrüßt, an Michikos Vater. Dann bemerke ich, sein Gesicht ist breit und er ist größer als Vater Teru. Es stimmt nicht, dass alle Japaner klein sind. Die Gestalt des Vorsitzenden ist stämmig. Er riecht nach Meer und nach Fisch. Alles riecht hier nach Meer und Fisch.
Fischer Banjo läuft mit uns am Strand entlang und zeigt uns den Weg zu der Hütte, in der wir wohnen werden. Sie steht leer, sagt er, seit damals. Sie gehörte dem armen Mihai. Mehr sagt er nicht. Ich habe gelernt, dass es Augenblicke gibt, in denen es nicht gut ist, Fragen zu stellen. Fischer Banjo wartet, bis wir die Hütte betreten haben. Dann geht er in sein Büro zurück. In der Hütte finden wir alles so, als sei sie gestern erst verlassen worden. Im Flur hängen die Behälter für Fischköder, die Haken und Seile, ein strohgeflochtener Regenumhang. In der Stube steuern wir eine struppige Katzenfamilie mit pfirsichbraunem Fell auf, die sich hier niedergelassen hat.
Am Abend gehen wir ins Gasthaus. Viele Gasthäuser, die ich kennenlernte, tragen Namen, die sich mir einprägten. Das Gasthaus von Taimura heißt »Zum schwimmenden Mond«. Der Vorsitzende sitzt mit anderen Fischern zusammen im überdachten Vorraum des Hauses. Er lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Die Fischer rücken zur Seite, um uns Platz zu machen. Sie sind wortkarg, ein anstrengender Fangtag liegt hinter ihnen. Bei fahlem Morgenlicht müssen sie zu ihren Fangplätzen ausfahren. Ihre Gesichter sind hager von Sorgen und Gefahren gekennzeichnet und vor Entschlossenheit. Der Vorsitzende ist es, der an diesem Abend als erster vom Teufelsfisch spricht. Es ist jetzt über 20 Jahre her. Sag nicht, es ist eine vergangene Geschichte. Das Dorf Minamata, hier in der Nähe gelegen, gab einer Krankheit den Namen, die noch nicht geheilt und nicht vergessen ist. Aus den Gärten des Meeres wurde ein Friedhof für viele.
Ein bedeutendes Unternehmen, Nippon Chiso, Japans Stickstoff, hatte sich einst neben dem kleinen Fischerdorf Minamata niedergelassen. In kurzer Zeit war es zum beherrschenden Industriekonzern Japans aufgestiegen. Aus dem kleinen Fischerdorf wurde eine Stadt mit über 40.000 Einwohnern. Der Konzern aber wuchs noch immer. Die Katastrophe wurde erst Jahre später offenbar. Menschen, die Fische aus dem Minamata-Bucht aßen, erkrankten. Immer häufiger fanden die Fischer in ihren Netzen missgestaltete Fische mit übermäßig breiten Köpfen und gekrümmten Rücken. Teufelsfische, sagten die Fischer. Ein Gerücht kam auf. Es besagte, dass giftige Abwässer aus den Nippon-Chiso-Werken ungefiltert ins Meer flossen. In den Fischerdörfern stand die Angst vor den Türen und bald auch der Hunger, denn die Nahrung der Fischer bestand aus Fischen, Seetang, Muscheln.
Die Verseuchung der Fischgründe durch die Abwässer aus den Nippon-Chiso-Werken nahm zu. Zeitungen berichteten von einer ersten großen Umweltvergiftung, quecksilberhaltige Abwässer in der Minamata-Bucht. Immer mehr Menschen erkrankten. Ihre Glieder waren gelähmt, ihre Sinne gestört. Die Fabrikherren wehrten sich gegen die Anschuldigungen der Fischer. Es ist nicht erwiesen, dass Quecksilberabwässer die Fische verseuchen, sagten sie. Untersuchungen wurden eingeleitet. Die Ergebnisse wurden unangefochten und erneut überprüft. Inzwischen aber flossen die giftigen Abwässer weiter in die Minamata-Bucht und verseuchten sie ungestraft.
Studenten ergriffen die Partei der Fischer. Arbeiter stellten sich an ihre Seite. Anwälte waren bereit, in einem Gerichtsverfahren die Rechte der Fischer kostenlos zu verteidigen und die Fabrikanten zu zwingen, das Leben in der Miamata-Bucht nicht länger zu gefährden und Schadensersatz für die Erkrankten zu zahlen. Die Gerichte nahmen sich viel Zeit. Jahre vergingen. Dann wurde das Urteil des obersten Gerichtshofs gesprochen. Zwei Direktoren der Chiso-Werke wurden zu je 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Unter den Hunderttausenden, die jährlich für ein besseres Leben, für klare Luft und reine Fischgründe im ganzen Land ihre Stimme erheben, sind auch die Fische von Minamata und Taimura. Orangenrot steht der Mond über der Bucht, als wir in die Hütte zurückkehren, die der Fischer Mihai bewohnte und die nun leer steht. Für ihn kam das Urteil des obersten Gerichtshofs zu spät. Wir setzen uns vor die Hütte und blicken auf das Meer. Kennst du die Legende von den 3 Pfeilen? Fragt Onkel Shiga. Es ist eine alte japanische Legende. Ich kenne sie nicht. Onkel Shiga erzählt.
Ein Vater, der spürte, dass er bald sterben würde, rief seine 3 Söhne zu sich. Er gab jedem von ihnen einen Pfeil in die Hand und sagte, versuche ein jeder, ihn zu zerbrechen. Die Söhne versuchten es und es gelang ihnen. Jeder hielt in der Hand die zerbrochenen Teile. Und nun, sagte der Vater, nehme jeder 3 Pfeile in die Hand und versuche, sie ebenfalls zu zerbrechen. Die Söhne nahmen die Pfeile, doch keinem gelang es, die zu zerbrechen. Da verstanden die Söhne die Mahnung des Vaters und vergaßen sie nie. Wohl lebte, als der Vater starb, jeder der Söhne sein Leben auf eigene Art, doch immer hielten sie zusammen und so blieben sie stark und unbesiegbar. Onkel Shiga schweigt, er sieht aufs Meer hinaus und schweigt.
Die Wolken sehen aus wie Wogen. Die Wogen sehen aus wie Wolken. Ich muss einen Fischer suchen, dass er mir sagt, wo das Meer ist.